Es fing alles so schön an. Sommer, Südfrankreich, ein Chalet, gebildete Menschen treffen sich zum Dinieren, Diskutieren, Parlieren. Die Gebildeten sind fast alle Angehörige der englischen Upper Class, die findet Herr Falschgold an sich ganz possierlich, nicht erst seit Downton Abbey. Edward Sandrobuens Nevermind lässt sich also an wie ein Roman ganz nach seinem Geschmack. Der Geld- und Erbadel ist dem trüben Wetter der Insel entflohen, um sich bei Vin Rouge und gebratenen Tauben die Bon Mots entgegenzuschmettern. Bis und über die Schmerzgrenze selig feixend lehnt sich der Rezensent zurück, um sich bei wohlformulierter Boshaftigkeit zu amüsieren. Gekommen sind sie in Paaren, Innerbeziehungskriege öffnen Flanken für den Hausherrn und seine besten Freunde, genüsslich das Weibsvolk, allesamt devot oder und blöd zu belegen. Schmerzgrenznah, aber was soll's. Es ist ein Roman und die Männer haben selbst einen Schatten, noch darf man lachen. Zwischen den Beinen der verbalen Scharfschützen herum rennt ein Kind. Der namensgebende Hauptheld, der zunächst 3, mittlerweile 6 Romane der Serie. Er heißt Patrick Melrose und ist im ersten Band gerade mal 5 Jahre alt. Den interessiert das Palaver wenig, ist er altersgemäß mit sich und seiner Umwelt beschäftigt. Aber altersgemäß auch der Liebe seiner Eltern bedürftig und das ist nicht leicht zwischen der dem Alkohol zugeneigten Mutter und dem Vater, der sein Talent als Musiker vergeudet, um stattdessen seinem Talent als Zuchtmeister des Sohnes zu frönen. Umgard Lumpini wird ihnen die Geschichte erzählt haben, samt ihrer Meinung dazu und wir wissen, wie sie endet. Der Vater vergeht sich am Sohn. Shit. 15 Jahre später, im zweiten Teil der Serie, lernen wir, was mit Patrick passiert ist, nachdem der im ersten Roman zerrissenen Kindheit. Drogenexzesse wie selten so eindrücklich beschrieben, nein, auch bei Bukowski und Burroughs nicht, weil nicht mal im Ansatz glorifizierend, im Setting des New York der späten 80er. Grandios wird mir Hecht zugestimmt haben, vielleicht auch nicht. Aber ist die Höllenfahrt vielleicht doch ein wenig zu tief für eine zugegeben harte Kindheit und eine sexuelle Handlung des Vaters im Alter von 5 Jahren? Ist sie nicht, erfahren wir im dritten Band, der hier besprochen werden soll. Er heißt Sam Hope, das macht Hoffnung. Das Setting aber erstmal nicht, wieder eine Party, diesmal jedoch im februargrauen England. Ausgerichtet wird sie von Sunny, den wir nicht kennen, bis wir erfahren, dass er Bridget, das nicht ganz helle Zierpflänzchen von Nicholas im ersten Band, geheiratet hat. Sunny hat Geburtstag. Bridget, jetzt selber Mutter einer Tochter, etwas älter als Patrick damals in Südfrankreich, hat ein Problem. Denn Sunny hat eine Geliebte mit Namen China, ungefähr das Kaliber Bridget vor 25 Jahren, Model und außer einem unbestechlichen Riecher für die gute Partie ziemlich genauso platt wie Bridget damals. Danny Windfall bringt sie eher aus Versehen auf die Party mit und das alles sei hier auch nur erzählt, um zu demonstrieren, dass wir eine Menge neue Namen lernen müssen. Edward Sandrobuen hilft uns mit der sicher schon bemerkten, leicht bescheuerten Charakterisierung durch Benamung Sunny, Windfall, China, Ali, Politsky, aber das bleibt für Leser des englischen Originals im Language-Filter hängen, die deutsche Übersetzung mag leicht peinlich berühren. Patrick, jetzt Ende 20, Anfang 30, ist clean und kommt mit seinem besten Freund Johnny, mit dem er im zweiten Band das High-Low-Life des Junkies, sagen wir, gelebt hat. Der ist auch clean, mehr aus Notwendigkeit denn Überzeugung, wohingegen Patrick sein Clean-Sein mit der gleichen Intensität konsumiert wie seine Drogen in New York 10 Jahre vorher. Wer soll sowas lesen, fragt man sich. Die Story eines als Kind vergewaltigten Drogenabhängigen aus der English Upper Class, wer auf Partys geht. Kein Wunder, dass den Mann niemand kennt. Also von vorn. Fast jeder hat schon mal Inspektor Barnaby gesehen. Wie er ermittelt beim bösartigen Lord im kleinen Castle, der mit dem Ferrari, der definitiv Dreck am Stecken hat und ungefähr zur Minute 30 als Verdächtiger ausscheidet, weil ihm die Bremsleitung durchgeschnitten wurde. Dieses Kaliber ist Sunny. Die Aussprache irgendwo zwischen vulgär und brillant, das Taschentuch in der Anzugtasche auf die Krawatte abgestimmt. Drumherum tummeln sich nun originellste britische Charaktere mit dem gelegentlichen Amerikaner dazwischen und hauen sich in wunderbaren Dialogen die Taschen voll. Jetzt klingt die Sache schon amüsanter. Wenn wir jetzt jedoch die in den ersten beiden Bänden entwickelten psychologischen Kriegsschauplätze dazunehmen, auf die es den Haupthelden Patrick Melrose in den bisher 30 Jahren seines Lebens verschlagen hat und die er klug und allzu menschlich reflektiert, bekommen wir langsam einen sehr, sehr ansprechenden Mix aus Amüsement, Grauen und Reflexion über die Human Condition, der man sich nur schwer entziehen kann. Sprachlich klingt vor allem Band 3, in Teilen auch Band 1, wie Oscar Wilde für boshafte Menschen oder Leser, die mit Boshaftigkeit umzugehen wissen. Wie der gute Oscar 150 Jahre früher seine von der Umwelt indizierten Psychosen nur in der Schale des bösen englischen Wortwitzes ertrug, kann auch Patrick Melrose nur durch permanente Ironiezufuhr überleben, und diese ist gegenwärts angepasst deutlich konzentrierter, schärfer, beißender als bei Wilde. Wie uns letztens Douglas Coupland in Worst Person Ever die Abgründe des modernen TV-Entertainments nahe und dabei den Leser permanent in Gewissenszwänge brachte, soll man lachen oder empört sein, schafft Edward Saint-Aubyn das Gleiche im Umfeld der Privilegierten im klassenbewussten England und bietet zudem noch das psychologische Vergnügen, die Selbstreflexion anzuregen. Eine Mischung aus E und U, wie das Feuilleton zu schreiben wüsste. Das Mischungsverhältnis von Vergnügen zu Nachdenken, Betroffenheit, Grauen lässt Saint-Aubyn dabei offen, was für mich das Stärkste an der ganzen Reihe ist. Denn die Patrick Melrose-Bücher sind extrem autobiografisch. Saint-Aubyn beschreibt nur leicht verändert sein eigenes Leben und Leiden. Das Gleiche machen auch Moppel, Ich und Alkopop-Gabi normalerweise unlesbar in Ratgebern, Betroffenheitsdokumentationen und True-Confession-Stories. Aber Saint-Aubyn muss ich den ganzen Shit von der Seele schreiben und schafft es dabei, mich nicht verpflichtet zu fühlen. Nicht verpflichtet, sofort dem Kinderschutzbund zu spenden, nicht Downton Abbey zu verabscheuen, nicht Drogenscheiße zu finden. Ich kann ohne Gewissensbisse wählen, den Roman als verstörende Autobiografie zu lesen oder als wirklich amüsanten Gesellschaftsroman. Das ist Resultat von Intelligenz und Reflexionsfähigkeit, schriftstellerischer Größe und extremer Englishness. Betitelt der Engländer Saint-Aubyn die Aufarbeitung des Shits in seinem Leben Nevermind, Bad News und Some Hope, meint der deutsche Andreas Altmann sein Buch mit Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend überschreiben zu müssen. Habe ich nicht gelesen, muss ich auch nicht mehr nach einem solchen verbalen Schlag mit vollgepisster Faust schon im Buchtitel. Da mache ich doch lieber mit Band 4 bis 6 der Patrick Melrose-Reihe weiter und fange am Ende nochmal von vorn an. Lennon's gonna